So, kommen wir zum letzten Thema des April-Podcasts. Ich habe noch was zu Alpha-2-Agonisten vorbereitet. Wie gesagt, im Februar waren Johannes und ich auf dem Intensivkongress in Bremen und man hat das Gefühl, Dextor ist in aller Munde. Es gab ganze Sessions nur über Dextor, zugegebenermaßen Pharmaindustrie gefördert, aber da wurde über nichts anderes geredet. In diesem Zusammenhang ist mir ein Beitrag im Pulmcrit-Blog aufgefallen von der Intensivmedizin-Legende Josh Farkas aus Dezember 2018. Ich will hier, das ist die Grundlage des Ganzen, ich habe das Ganze so ein bisschen aufgearbeitet und auf Deutschland umgeschrieben. Ganz klar, ich will hier einfach nur den aktuellen Wissensstand zu Alpha-2-Agonisten darlegen. Ich möchte nicht werten, ob es in der Deliertherapie den Stellenwert hat, der zurzeit herbeigeredet wird. Das weiß ich nicht. Das können weder Johannes und ich abschließend beantworten.
Definitiv nicht.
Ich möchte hier einfach nur ein bisschen auf den Wirkmechanismus und die Unterschiede der Alpha-2-Agonisten eingehen. Wir reden quasi hauptsächlich über Dextor und Clonidin. Ich habe noch zwei andere mit drinne, die aber in der Intensiv- und Notfallmedizin eher untergeordneten Stellenwert haben. Was ist das Schöne an Dextor? Dextor eignet sich zur Sedierung, lässt sich IV einsetzen und wir können Patienten sedieren, die mit Schutzreflexen selbstständig atmen und trotzdem sediert sind. RASS 0 bis minus 3.
Also ich kenne da einige Fälle von Patienten, wo ich wirklich fasziniert war, die also intubiert, wach, fernsehaufmerksam sozusagen Fernsehen geguckt haben und mit ihren Angehörigen kommuniziert haben, unter Dextor jetzt. Also das ist schon beeindruckend, muss man sagen. Ist aber nicht die Regel, sondern die Ausnahme.
Die Nachteile, es ist relativ teuer, obwohl es als Generikum verfügbar ist, ist es immer noch relativ teuer. Und was der Vorteil am Titrierbaren ist, ist auch der Nachteil, es ist nur IV einsetzbar. Clonidin hat vergleichbare Eigenschaften, ist viel, viel günstiger und auch oral verfügbar. Allerdings durch die längere Halbwertszeit schwieriger zu titrieren. Gehen wir kurz ein bisschen auf die Pharmakologie ein. Beide Wirkstoffe aktivieren, sie heißen zwar Alpha-2-Agonisten, aber sie aktivieren mehrere Rezeptoren. Zu allem erstmal den Imidazolin-Rezeptor. Der führt zu einer Sympathikolyse und damit zu einer Hypotension. Dann aktivieren sie auch den Alpha-1-Rezeptor. Es führt zu einer Vasokonstriktion, also eher zu einer Hypertonie. Dann aktivieren sie Alpha-2-Rezeptoren, was ihnen ja auch den Namen gibt. Da aber auch verschiedene, nämlich den Alpha-2A-Rezeptor unter anderem. Das ist der haupttherapeutische Angriffspunkt. Der sitzt im präfrontalen Kortex und reduziert auch den Sympathikotonus und ist der Grund für den sedativen, hypnotischen Effekt, den das Ganze hat. Alpha-2B-Rezeptor, der sitzt wiederum peripher und führt wieder zu einer Vasokonstriktion. Und den Alpha-2C-Rezeptor, wo wir gar nicht so genau wissen, was der eigentlich macht, der im Hippocampus sitzt und auch noch im Striatum. Ihr seht, es ist vielleicht keine Schrotflinte, aber zumindest haben beide Medikamente eine gewisse Streurate, was ihre Wirkung angeht. Das macht die Pharmakologie bzw. die Wirkung auch ein bisschen schwierig. Sedierung ist mit beiden Medikamenten möglich, mit Dextor leichter, weil die Halbwertszeit kürzer ist. Mit Clonidin ist aber theoretisch die gleiche Sedierung möglich. Aufgrund der Bolusgaben, die hier notwendig werden, ist es oder beziehungsweise der längeren Halbwertszeit zu schwierig.
Schlecht steuerbar, vor allem.
Genau.
Das ist das Problem.
Die hemodynamischen Effekte, auf die ich jetzt hauptsächlich eingehen will, die sind deswegen schwierig, weil so viele Rezeptoren beeinträchtigt werden. Ich habe es gerade schon gesagt, der Imidazolin-Rezeptor und der Alpha-2-Rezeptor führen zu einer Hypotension. Alpha-1 und Alpha-2b aber eher zu einer Hypertension. Gut, beide führen zu einer Bradykardie, Das Ganze ist dosisabhängig. Und das macht es ein bisschen schwer voraussehbar. Theoretisch ist die Affinität höher zum Alpha-2- und Imidazolin-Rezeptor. Da ist auch die Affinität von Clonidin zu den beiden etwas höher als die von Dextor, weswegen die Hypotension beim Clonidin ein bisschen ausgeprägter ist als die vom Dextor. Jetzt versuche ich diese komplizierte Sache mal so ein bisschen aufzulösen. In niedrigen Dosierungen überwiegt der Imidazolin und Alpha-2 die Aktivierung. In höheren Dosierungen kommt es dann zu einer Alpha-1-Aktivierung, das heißt zu einer peripheren Vasokonstriktion, zu einer Erhöhung des Blutdrucks. Das führt zu zwei Effekten. Erstens, wenn man das Ganze als Bolus gibt, also eher Clonidin, führt es zu einer kurzzeitigen Erhöhung des Blutdrucks, weil mit dem Bolus ja viel Wirkstoff auf einmal ankommt. Kann man schön beobachten im OP, wenn wir Clonidin geben oder auf Intensivstation, wenn du eine Arterie hast, wenn du es als Bolus gibst, geht der Blutdruck hoch. Wenn man das Ganze vermeiden möchte, gibt man das Ganze als Kurzinfusion. Das zweite ist, dieser biphasische Mechanismus führt zu einer relativen Sicherheit, weil wir Clonidin und Dextor quasi zumindest hämodynamisch gesehen nicht überdosieren können. Die Patienten werden zwar bradikat, aber wenn die Dosis ansteigt, tritt die Alpha-1 und Alpha-2b Aktivierung in den Vordergrund und sie stabilisieren sich hämodynamisch. Dadurch kann man quasi nur sehr schwer und sehr selten eine Kreislaufinstabilität durch diese Medikamente hervorrufen. Clonidin, das ist für Dextor nicht nachgewiesen. Es liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es Dextor auch macht, hat dazu noch einen katecholaminsparenden Effekt, wahrscheinlich auf einer Hochregulierung der Katecholaminrezeptoren. Wahrscheinlich. Das ist nur eine Theorie, ist alles nicht nachgewiesen. Nochmal deutlich. Clonidin senkt den Blutdruck, aber wenn jemand instabil wird nach Clonidingabe, sollte man sich fragen, ob das nicht eine andere Ursache hat. Zum Beispiel eine grenzkompensierte Hypovolemie, die durch den Sympathikotonus, durch den hohen gerade noch so kompensiert wird. Und die wir, wo wir durch den Clonidingabe ihm diese Kompensierung klauen. Nur durchs Clonidin kommt es nicht zu einer Kreislaufinstabilität. Pharmakokinetik. Bioverfügbarkeit von oralem Clonidin ist ungefähr 85%, also sehr, sehr hoch. Absorptionszeit liegt bei 60 bis 90 Minuten, Halbwertszeit ungefähr bei 12 Stunden, also relativ lange. Der Metabolismus ist zur Hälfte über die Niere und zur Hälfte über die Leber. Das macht eine Akkumulation unwahrscheinlich, nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich selbst bei Niereninsuffizienz. Dextor ist nur IV verfügbar, deswegen ist die Bioverfügbarkeit irrelevant, also beziehungsweise 100%. Die Halbwertszeit sind nur 2,5 Stunden im Gegensatz zu 12 Stunden beim Clonidin. Und der Metabolismus ist in diesem Fall zu 95% über die Leber. Aber auch das akkumuliert quasi nicht. Also bei schwerer Lebereinschränkung steht in der Fachinformation, muss man vorsichtig sein, was sollen sie auch reinschreiben?
Man weiß es halt nicht besser.
Nebenwirkungen, beide machen hypotensiv und bradikat, aber es gibt Kontraindikationen, die sich alle darauf beziehen. Der RV-Block zweiten und dritten Grades ist eine absolute Kontraindikation wegen dem bradikalisierenden Infekt. Vorflimmern mit langsamer Überleitung.
Okay, ja klar.
Oder jegliche andere Bradykardien. Ich fand diese Aufzählung relativ witzig, weil man zählt zwei Bradykardien.
Und sagt dann jeder andere auch.
Jeder andere auch, genau. Die Hypotension ist eine weitere Kontraindikation. Zusammenfassend, Nebenwirkung, Kontraindikation. Die Nebenwirkungen sind nicht harmlos, aber bei gemonitorten Intensivpatienten beherrschbar. Das ist alles nichts, was wir, also egal was da passiert, was wir nicht durch einen, das hört sich jetzt so blöd an, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, was man nicht durch einen 100 Mikrogramm Bolus Supra wieder beheben kann, was diese Medikamente machen. Also bei einem gemonitorten Patienten auf Intensivstationen
bringst du damit keinen um.
Ja. So, kommen wir zu den Indikationen. Die Sedierung. Mit beiden Wirkstoffen ist eine Sedierung, wie Johannes gerade schon gesagt hat, gut möglich. Bei spontanen atmenden Patienten. Hier ist Dextor im Erstangriff überlegen. Ja, es ist gut titrierbar. Wir können es so regulieren, wie wir es haben wollen. Und es ist in der Deliertherapie da ja auch fest etabliert. Wenn wir aber einen Patienten auf Dextor eingestellt haben und jetzt denken wir doch mal auch ein bisschen ans Finanzielle, dann können wir darüber nachdenken, ihn im Verlauf auf orales Clonidin umzustellen. Ja, dann haben wir auch die IV-Therapie weg mit fast der gleichen therapeutischen Effekt. Und das können wir dann langsam ausschleichen. Ja, das ist nur ein Gedankenspiel, den Josh Farkas da macht. Ist
aber kein blödes.
Ja. Zweite Indikation, Schlaflosigkeit. Haben wir auch schon beim Delir drüber geredet, das Alltagsproblem auf der Intensivstation. Das Problem dabei, die meisten Medikamente, mit denen wir Schlaflosigkeit behandeln, führen zum Delir. Das sind nämlich Benzos, Antihistaminika, Johannes ist schon aufs Womex eingegangen, oder Zolpidem, alle delirfördernd. Nächtliche Dextor-Infusionen scheinen da, auch EEG-kontrolliert in den Studien, einen natürlicheren Schlaf zu machen. Ja, wie gesagt, es soll ja keine Dextor-Werbung sein, aber zumindest die Studien, die zurzeit da sind, sprechen dafür Dextor. Clonidin hat den gleichen Effekt. Hier wäre die Überlegung, 0,1 bis 0,3 Milligramm Clonidin eine Stunde vorm Einschlafen zu verabreichen. In der Pädiatrie ist dieses relativ gut etabliert, in der Erwachsenen-Intensivmedizin eher nicht so.
Nee.
Finde ich aber interessant und lässt sich gut ausprobieren auf Intensivstationen, denke ich. Opiatentzug ist eine weitere Indikation. Das möchte ich zusammenfassen mit einer multimodalen Schmerztherapie. Dextor und Clonidin wirken beide koanergetisch. Das heißt, sie reduzieren den Opiatverbrauch. Außerdem dämpfen beide Substanzen die Entzugssymptomatik nach längerer Opiattherapie im Rahmen ihres sympathikolytischen Effektes. Das heißt, auch hier sind sie gut einsetzbar. Hypertension ist eher die Domäne vom Clonidin, muss man sagen. Aber hier ist die Nebenwirkung, dass es zu Hypotension führt, vielleicht auch ein Feature. Man kann hypertensive Episoden sehr effektiv mit Clonidin behandeln. Wenn ich jetzt an meine ZNA-Zeit zurückdenke, gerade, ich sag jetzt mal, die besorgten Hypertoniker, die ihren Blutdruck hochgemessen haben, kriegt man sehr gut mit Clonidin eingefangen.
Ja.
Ich möchte jetzt nicht die Diskussion aufmachen, ob man diese Leute überhaupt behandeln muss. Aber nachts um 3
ist der Behandlungsdruck relativ groß.
Ist das Clonidin eine ganz schöne Lösung
für
die Leute. Warum funktioniert das gut? Es führt zu einer Sympathikolyse, dadurch geht der Stress runter. Es bietet mehr Sicherheit hinsichtlich einer Hypotension. Bei Ebrantil und Nitro hätte man ja immer Angst, dass die Patienten synkopieren im Rahmen des niedrigen Blutdrucks. Und es hat, das finde ich sehr, sehr, sehr sexy, eine deutlich längere Halbwertszeit als Ebrantil und Nitro.
Ja.
Das heißt, wir haben nicht nur diese punktuelle Behandlung. Ich meine, gerade das Nitro ist nach ein paar Minuten wieder raus. Ebrantil wirkt auch nicht viel länger.
Das Ganze schön subkutan, hast ein kleines Depot.
Ja.
Traumhaft.
Clonidin subkutan ist dann eine wirklich gute Lösung. Die Dosierung von Clonidin und auch Dextor sollte durch ein paar Faktoren beeinflusst werden. Hohes Alter sollte zu einer niedrigeren Dosierung führen. Hohes Gewicht sollte zu einer höheren Dosierung führen, soweit so logisch. Eine Hypertension sollte zu einer höheren Dosierung führen. Und eine Tachykardie sollte zu einer hohen Dosierung führen. Eigentlich alles Faktoren, die man sich gut herleiten kann aus dem Wirkmechanismus, den man hat. Dextor dosieren wir 0,2 bis 1,4 Mikrogramm pro Kilogramm pro Stunde, das Ganze nach Wirkung über den Perfusor.
Wichtig ist hier nochmal darauf hinzuweisen, dass bei Dextor gerne unterdosiert wird aus Angst vor Nebenwirkungen. Das habe ich immer wieder auf der Intensivstation erlebt und bin hier regelmäßig aus der Haut gefahren, deshalb, weil man immer mir erzählt hat, morgens in irgendwelchen Visiten, also nicht von pflegerischer Seite, darauf lege ich ausdrücklichen Wert, sondern anders von anderen, dass das ja alles nicht wirkt und dass man kein Sedierungsziel erreicht. Und dann guckt man da hin und dann stellt man fest, dass dieser Patient nicht mal ansatzweise im therapeutischen Bereich das Dextor erhält. Also da muss man nach dem Motto, man kennt es nicht so richtig und dann steht ja was von den gefährlichen Bradykardien und Hypotension und was weiß ich in den Nebenwirkungsfällen und dann lässt man das gerade auf internistischen Intensivstationen lieber mal so, wir gucken mal Dosierungen und das funktioniert halt nicht. Die brauchen bis zum Eintritt der Wirkung halt das Medikament.
Ja. Clonidin möchte ich die Dosierung so ein bisschen nach Indikation aufteilen. Zur Sedierung 0,1 bis 0,2 Milligramm alle 6 Stunden, kann man steigern bis auf 0,5 Milligramm alle 6 Stunden. Schlaflosigkeit 0,1 bis 0,2 Milligramm eine Stunde vorm Schlafen, gegebenenfalls steigern bis auf 0,4 Milligramm. Und multimodale Schmerztherapie 0,1 bis 0,2 Milligramm alle 12 Stunden, gegebenenfalls steigern bis auf 0,3 bis 0,4 Milligramm. Genau, zum Opiatentzug nehmen wir dann, ja, ein bisschen komplizierter, 0,6 bis 2 Milligramm am Tag. Das Ganze dann titriert nach Symptomen, also im Endeffekt eine Maximaldosis angeben. Das Clonidin-Weaning sollte nach Josh Farkas so ablaufen, dass wir das Dosierungsintervall einfach verlängern. Also am ersten Tag geben wir die Dosis noch alle 6 Stunden, am zweiten Tag alle 8 Stunden, am dritten Tag alle 12 Stunden, am vierten Tag geben wir nur noch eine Dosis vorm Schlafengehen und das wird so langsam ausschleichen. Noch so ein paar Sachen, die einfach gut zu wissen sind über Clonidin jetzt in dem Fall. Falls die Magen-Darm-Passage gestört ist, lässt sich Clonidin auch sublingual geben mit vergleichbarer Bioverfügbarkeit.
Okay, das wusste ich auch noch nicht.
Fand ich sehr spannend. Auch gut zu wissen, ein interessantes Gedankenkonstrukt, habe ich, muss ich zugeben, noch nie ausprobiert. Ketamin und Dextor sind zusammen auch ein cooles Konzept für eine Schmerztherapie. Sie wirken synergetisch, keine Beeinflussung der Atmung oder Schutzreflexe und das kaum Beeinflussung des Kreislaufs und wenn gegenläufig, also und Dextor mildert den psychomimetischen Effekt des Ketamins ab. Das heißt, wahrscheinlich sind die auf Intensivstationen ganz gut geeignet, um damit Schmerztherapie zu machen. Besonders bevor man Patienten mit super hohen Opiatdosen wegschießen muss.
Kann man auf jeden Fall mal versuchen.
Ja. Und unter diesem Konzept könnten die Patienten extubiert werden, theoretisch, ne? Also Schutzreflexe sind nicht beeinflusst. Dann will ich noch kurz die zwei anderen Wirkstoffe, die auch Alpha-2-Agonisten sind, aufzählen. Verzeiht mir die Aussprache, aber Guanfacin ist ein selektiver Alpha-2-Agonist, der mehr sediert als hypotensiv wirkt, macht wenig Analgesie. Vorteil ist, es ist, hat eine lange Halbwertszeit und deswegen muss es nur einmal am Tag genutzt werden. In Deutschland wird dieser Wirkstoff eigentlich nur zur AHDS-Therapie eingesetzt. Also hat keinen intensivmedizinischen Stellenwert. Der zweite Wirkstoff ist Lofexidin. Das ist ebenfalls ein selektiver Alpha-2-Rezeptoragonist. 2019 in den USA für den Opiatentzug zugelassen. Ist super teuer. Pro Woche kostet die Therapie damit $1,700.
Läuft.
Eventueller Vorteil, den es gegenüber Clonidin hat, was viel, viel günstiger ist, dass es auch noch den Serotonin-Rezeptor aktiviert und das soll
stimulieren können.
Genau, stimulieren können. Die beiden aber nur so als Ausblick, das gibt es noch. So, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen die Alpha-2-Agonisten näher bringen. Ja, willst du nochmal zusammenfassen? Ja,
also es ist schon wieder, Torben, Wahnsinn, was du hier zu den Alpha-2-Agonisten hier aufgeschrieben hast. Zusammenfassend lässt sich sagen, Alpha-2-Agonisten haben breites Wirk- und Indikationsspektrum. Mhm. Sedierung ist das, was uns so am geläufigsten ist. Denke ich auf Intensivstationen. Koanalgesie ist das, was man hervorheben muss, was, glaube ich, in vielen Köpfen noch nicht so verankert ist, aber was gut funktioniert. Auch intraoperativ kann man das durchaus versuchen, wenn man Patienten mit einem riesen Opiatbedarf hat, einfach mal Clonidin geben, gucken, ob man nicht ein bisschen Opiat sparen kann. Schlaflosigkeit als Indikation hatten wir beim Thema Delir schon, gegebenenfalls auch prophylaktisch, obwohl da die nicht medikamentösen Maßnahmen hier im Vordergrund stehen. Eventuell Delir auch als Therapie, genau. Dann den Opiatentzug, hatten wir darüber gesprochen. Und was ich spannend fand, die Umstellung von Dextor IV auf Clonidin oral auf der Intensivstation mit dem entsprechenden Entwöhnungskonzept, was du vorgestellt hast, was sicherlich auch nochmal in den Shownotes steht, was man dort danach lesen kann. Ja, und dann Ketamin und Dextor als Analgesiekonzept habe ich noch nie probiert.
Ich auch nicht, aber die Theorie ist ja erstmal interessant.
Die Theorie ist interessant und die Umsetzung machen wir dann auch mal. Ja. Ne? Genau.